Oh, ich höre was. Hallo Los Angeles, hier ist München. Werden wir gehört?
Hallo, ich höre was.
Das könnte der Percy Adlon sein.
Das ist er.
Super. Sitzen Sie gemütlich?
Ich sitze sehr gemütlich, ja. Klingt das irgendwie blöd?
Es klingt wunderbar. Das heißt, es kann losgehen, oder?
Okay.
Out of Bavaria. Der Filmemacher Percy Adlon. Eine interkontinentale Collage und transatlantische Spurensicherung von Joanna Ortmann.
Wo beginnen? Vielleicht an einem Wendepunkt in vielerlei Hinsicht. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Hear me. 1987 stapft eine Frau im Trachtenjanker durch die kalifornische Wüste in ein neues Leben. Jasmin Münchstettner, gespielt von Marianne Sägebrecht, Out of Rosenheim. Der Film wird unter dem Titel Bagdad Café zu einem Überraschungshit des Independent-Kinos. Und sein Regisseur zieht kurz darauf ebenfalls nach Kalifornien. Nicht in die Wüste, dafür aber nach Los Angeles. Kann das Zufall sein, Percy Adlon?
Nee, Zufall war es nicht. Aber es hat nicht nur das Leben von dieser Jasmin Münchstettner geändert, sondern auch unser Leben. Ich war Mitte 50 und wir waren seit 3 Jahren, also so seit 85, waren wir drauf und dran, unser Leben mal zu ändern. Nur hätten wir es uns nicht leisten können. Also wir hatten davor auch mit der Marianne Zuckerbaby in Amerika gehabt, wurde beim New York Festival gefeiert und war dann ein sehr, sehr schöner Kinoerfolg. Aber das blieb halt immer, sagen wir mal, sehr schön zum Leben, aber große Kohle war da nicht. Nach all den Jahren Funk und Fernsehen und Spielfilme kam die große Kohle, kam einfach daher. Aus der ganzen Welt, weil alle diesen Film so liebten. Und dass da auch noch so ein Song dabei war, wo ich so stark musikabhängig bin und mir immer sowas gewünscht hatte. Der Komponist hat damals gesagt, was stellst du dir denn so etwa vor? Sage ich, wenn du mir sowas wie Summertime schreibst, das war's irgendwie. Erst da voll drauf eingestiegen. Das war schon ganz besonders.
Die Heldin von Out of Rosenheim findet in der kalifornischen Wüste Freundschaft, Anerkennung, Freiheit und sie erweitert auch ihre bayerisch-amerikanischen Flirtkenntnisse.
My name is Mrs. Münchstettner.
I'd like to paint you. Oh, I have to paint you.
But you are an actor, I think.
I never said I was an actor.
But Hollywood, the movies.
Oh, I painted sets. In your room.
What? You want to paint me in my room?
In your room, there's a painting.
The light in the sky.
I painted that. Would you like to see my other paintings?
Jasmin Münchstettner lernt einen älteren Gentleman kennen und eine neue Freundin. Und sie entdeckt die Magie der Wüste. Was haben Sie in Kalifornien gesucht und was haben Sie gefunden?
Also wir waren in Kalifornien 1985, um einen großen Film über meinen Onkel Louis, der dann später zu dem relativ kleinen Film in der glanzvollen Welt des Hotel Adlon wurde und versuchten daraus eine ganz große Geschichte zu machen. Das wäre auch gegangen. Aber dann haben uns Felix und Saskia, unsere beiden Kinder, die damals also Teenager und junge Erwachsene waren, zu Weihnachten besucht. Wir sind in die Wüste gefahren und da hinter Barstow irgendwo haben wir ein bisschen Steine gesucht, aufgehoben und krumm geguckt und plötzlich sehen wir diese beiden Bündel Licht im Himmel. Und als Filmemacher schaut man da hin und sagt, wie soll denn das gehen? Ja? Am helllichten Himmel zwei solche Bündel, was für Scheinwerfer können denn sowas erzeugen? Und wir waren danach in einem Café und dann haben wir so rumgesponnen, haben gesagt, das wäre eigentlich lustig, die Whoopi Goldberg, die hat so ein Café und dann kommt die Marianne Segebrecht da rein und dann irgendwie kommt es zum Wortwechsel, die fetzen sich irgendwo an und dann bleibt die einfach da, die aus Bayern.
Jetzt reicht's dann. Ich lass mir das nicht mehr gefallen, jetzt ist Schluss. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, Lady, ha? Und was wollen Sie hier? Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre eigenen Kinder.
Ich habe keine Kinder.
Und dann sind wir wieder heimgefahren und waren wieder zu Hause in Neufahren rechts der Isar zwischen unseren bayerischen Kühen. Und dann fing ich an, so ein bisschen drüber nachzudenken und zu meiner Frau habe ich dann gesagt, weißt du, diese Riesengeschichte über das Adlon, die können wir einfach so nicht finanzieren. Wir brauchen irgendwas Leichtes. Jetzt fangen wir doch mal an, über diese beiden Frauen nachzudenken. Und das haben wir dann gemacht und da haben wir dann in 3 Wochen etwa das Drehbuch geschrieben und das wurde unser Hit. Das war plötzlich der Goldesel.
Ihr Bruder Thomas Meyerhöfer, auch eine bekannte Stimme bei uns im Bayerischen Rundfunk, hat noch eine andere Vermutung in Bezug auf ihren Umzug damals.
Ja, das fiel ja zeitlich zusammen mit dem Tod unserer Mutter. Es hat ihn dadurch einfach weniger hier gehalten. Also mein Bruder war, darin unterscheiden wir uns ganz stark. Mein Bruder ist seit jeher ein sehr reiselustiger Mensch, ein Mensch, der viel von der Welt sehen will, der nicht so extrem bodenständig ist, wie ich das bin. Er wollte aber, da er halt auch eine sehr intensive Beziehung zu unserer Mutter hatte, genau wie ich, er wollte wohl seinen Lebensmittelpunkt nicht so weit weg von ihr verlegen.
Ja, er hat recht. Wenn die Mutti weitergelebt hätte, wäre es uns sehr, sehr schwer gefallen. Ich möchte nicht sagen, dass wir es nicht gemacht hätten, aber es wäre uns sehr schwer gefallen und wir hätten wahrscheinlich einen ganz anderen Rhythmus entwickelt. Die Beziehung zu unserer Mutter war eben davon geprägt, dass ich in Ammerland aufgewachsen bin am Starnberger See und ich mit der Mutti die Vorkriegsjahre und die Kriegsjahre erlebt habe und er eben mit dem, wenn man so will, zweiten Mann meiner Mutter in Garmisch war, in einer bürgerlichen Familie. Da waren andere Weichen gestellt. Also das mit der Reiselust, was er sagt, das ist schon alles da. Aber es war natürlich auch davon geprägt, dass mein Vater, der Kammersänger Rudolf Laubenthal, der diese 20 Jahre dauernde Liebesaffäre mit meiner Mutter hatte und meine Mutter, die Adlon aus dem Adlon Hotel, die in New York gelebt hatte, und zusammen dann natürlich mit diesem Starnberger See, mit den ganzen Künstlern dort und so weiter und den Bauern und dieser Mischung, da wurde ich schon vorgeprägt für das Leben, das ich dann immer mehr gelebt habe und heute eben auch lebe. Ein Leben, das mit Sprachen zu tun hat und mit anderen Farben und anderen Gerüchen und anderen Menschen und der Neugier, die das Ganze umgibt.
Sie sind Autodidakt und man kann auch sagen, Sie sind irgendwie Sammler von kreativen Karrieren. Als Sie da von München nach Los Angeles gezogen sind, da hatten Sie schon 3 Karrieren gemacht. Dazu muss man allerdings von 1987 aus nochmal 30 Jahre zurückschauen. Da war zum Beispiel noch gar nicht klar, dass aus Ihnen mal ein Filmregisseur werden würde. Die Anfänge, die fanden im Münchner Marionettentheater statt und die klangen so.
Klaus. Oh. Klaus, ich bitte dich so sehr, wirf mich wieder zurück ins Meer.
Solch einen schönen Butt fängt man in 10 Jahren vielleicht nur einmal. Für dich bekäme ich sicher eine Menge Geld.
Ich bin kein echter Butt.
Das war der Euber, der da mit mir spricht. Der Wolf Euber. Das war Fischer und seine Frau. Also er war der Fischer und ich war der Butt. Also ich habe erst diese Schönen gekriegt. Das hat man mir immer zuerst gegeben. So schöne Jünglinge und sowas, so Prinzen. Und dann hat man eben gemerkt, dass ich Bayerisch kann. Das merkt man erst nicht, weil die Mischung zwischen Berlin, meiner Mutter und meinen Bauern in Wimpersing oben, die zeigt sich oft in einem einigermaßen anständigen Hochdeutsch. Aber wenn man mich reizt, dann kann ich mein geliebtes Bayerisch ganz gut sprechen. Und das haben die dann gemerkt und dann wurde mir plötzlich einmal der Kasperl gegeben. Also wenn ich sowas in die Finger kriege, da geht's halt los. Also alles Komödiantische macht mir ungeheuer Spaß. Ich muss mich selbst vergessen können. Also ich bin das Gegenteil von so einem Cary Grant-Schauspieler, der sich immer wunderschön oder der Clooney zum Beispiel, die immer sich selbst so schön und sicher hinstellen konnten. Das konnte ich nie. Ich konnte immer wilde Verwandlungen. Und da war eben der Kasperl für mich das gefundene Fressen. Sogar dann, ein Jahr später und so, hat man mir dann auch den viel schwereren Potschi-Kasperl gegeben. Und das war immer noch toller und noch schöner für mich. Und also bei den Dagelfinger mal erinnert zwar, wo die Rosen in die Waage sitzten und Metzger mussten das ziehen, was meinst du, wie die schwitzten? Und wie den ins Wasser runtergelaufen. Aber auf meinen Metzger, der darf ich nie nicht sitzen, weil der hat viel zu dicke Knie. Und da die mir hinten nachgewetzen. Höchstens das war der Boden recht schlecht, dass er schlanker im Bad stecken bleibt. Da war er der Mai gerade recht. Und es kann sein, dass ich mit dem Gewinner da noch was zusammenschreibe. Also gescheites Bayerisch, das ist für mich einfach das Hausbrot. Das ist das, was ich besonders gerne mag. Und das Interessante ist, weil Sie jetzt vielleicht denken, ja, warum ist er denn dann weg? Dass mich das hier viel näher zu meinem Bayerischen bringt, als wenn ich immer da wäre und sage, ja, mei, das ist halt immer dasselbe und da motzt man und so weiter. Weil diese rein deutsche, rein bayerische, rein katholische Welt, die geht mir dann irgendwie dann doch auf den Wecker.
Diese Anfänge, auf die Sie da auch angespielt haben, die waren in München, da waren Sie Student, Ende der 50er, Sie haben Germanistik, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft studiert und haben Schauspielunterricht genommen. Das heißt, Sie wollten wirklich Schauspieler werden, oder?
Was ich halt gemerkt habe, ist, dass es irgendwo, ich möchte fast sagen, den Weg des geringsten Widerstandes gibt. Und das war halt einfach Schauspieler zu werden. Ich habe halt studiert und habe Schauspielunterricht genommen, habe die Schauspielprüfung gemacht. Dann habe ich mich auf meine Lambretta gesetzt und habe gesagt, so, auf ins Engagement, jetzt spreche ich vor und dann werde ich Schauspieler. Und ich will nicht sagen, dass das furchtbar in die Hose gegangen ist, aber der Alltag des Schauspielers, dafür war ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe mich angefangen, in den Proben zu langweilen, dieses sich selbst immer wieder neu erfinden, das war mir nicht gegeben. Sodass nach und nach das eigene, das Kreative, das kroch so langsam in mich rein. Es hat aber sehr lange gedauert, bis ich das irgendwie formulieren konnte, weil ich mir das nicht zugetraut habe. Das kam erst viel, viel später.
Sie haben dann versucht, sich beim BR, beim Bayerischen Rundfunk, als Sprecher zu bewerben, mit folgendem Gedicht.
Ein kleiner Dackel bin ich, und wenn's mir schreist, dann komm ich, da wo es mich nicht gefreut, geh ich kein Meter weit. Der Hörfunk und ich hatten von vornherein eine enge Beziehung. Meine Mutter hat eigentlich immer Radio gehört. Also wir haben damals zusammen diese Brummelgeschichten zum Beispiel gehört.
Kurt Wilhelms Brummelgeschichten mit Liesel Karlstadt, Barbara Galauner, Rudolf Vogel und Michel Lang. Es handelt sich um Xaver Brummel.
Ich erinnere mich, als Bub habe ich ewig auf diesem Hocker gestanden vor dem Radio und habe mitdirigiert, das Mittagskonzert des Bayerischen Rundfunks. So habe ich also Operetten und Johann Strauss und Beethoven und Wagner und ich weiß nicht was alles, einfach immer mitgelernt. Das lief in mich rein und ich konnte da ewig stehen und fuchteln. Und dann kam noch dazu, dass mein Stiefvater, also Thomas' Vater, Meierhöfer, war auf der deutschen Schule in Rom. Und der hatte eine Schülerin, Lilo Morell, mit der er dann später auch befreundet blieb. Und die war im Bayerischen Rundfunk in der Programmzentrale. Und die habe ich dann immer im Funk besucht. Und die hat dann gesagt, schau, das ist der Hans Stein da jetzt hinter der Ach, so sieht der aus, ja. Der hat eine großartige Stimme gehabt. Das war also auch einer dieser tollen Sprecher. Und so ging ich also im Funk ein und aus, als ob ich schon dazugehörte damals. Aber da war ich erst 15 oder sowas. Aber dann, wie ich meine Schauspielerei nach 3 Jahren aufhörte und eigentlich nicht wusste, wie es weitergehen soll, es war keine schöne Situation für mich. Für Synchronsprechen war ich völlig ungeeignet und so weiter. Schauspielerei ging irgendwie nicht mehr weiter, was sollte ich sonst machen? Da fühlte sich der Funk für mich total heimisch an und richtig. Und das Schlüsselerlebnis war eben dann, dass ich den Wolfram Dieterich getroffen habe. Was heißt getroffen? Ich habe halt Klinken geputzt und bin in die Abteilung reingegangen, wo ich glaubte, dass das für mich das Schönste wäre. Und das war halt die Literatur. Und plötzlich war ich der Sprecher für Literatur im Funk.
Mein Bruder hat vor allem einen ungeheuren Einfluss gehabt auf meine literarische Bildung oder auf das, um es einfacher zu sagen, auf das, was ich gelesen habe. Das hatte nicht nur zu tun mit Empfehlungen, die er mir einfach so gegeben hat, lies doch mal das, sondern sehr bald auch damit, dass er ja hier im Bayerischen Rundfunk Literatur gelesen hat. Große, ausführliche Lesungen in vielen Folgen, alles Mögliche von Cervantes bis Proust, Goethe ohne Ende. Da hat er sehr oft mir Literaturempfehlungen gegeben oder ich habe es halt auch im Radio gehört und wollte es dadurch dann selber lesen, zum Teil auch viel zu früh und viel zu jung. Oder beispielsweise einer der ersten Romane, ernstzunehmenden Romane, die ich auf diese Weise gelesen habe, war der Tristram Shandy von Lawrence Stern. Den habe ich gelesen mit 12 oder 13, also eigentlich in einem Alter, wo man sowas nicht liest. Und ich habe in dem Alter dann die ganzen großen Russen gelesen und ich habe mit 15 angefangen, Proust zu lesen, was wirklich zu einer Liebe meines Lebens wurde.
Das Gras muss sprießen und die Kinder müssen sterben, sagt Victor Hugo. Ich aber behaupte, das grausame Gesetz der Kunst besteht darin, dass die Wesen sterben und dass wir selbst sterben und dabei alle Leiden bis auf den Grund ausschöpfen, damit das Gras nicht des Vergessens, sondern des ewigen Lebens sprießt. Der derbe, harte Rasen fruchtbarer Werke, auf dem künftige Generationen heiter, ohne Sorge um die, die darunter schlafen, ihr Frühstück im Freien abhalten werden.
Der kleine Bruder hing am Radio. Währenddessen wechselte der Große zum Fernsehen und erweiterte sein Spektrum.
Die neuesten Hits, serviert mit einem Erfrischungsgetränk an einer gepflegten Bar. Nur für Herren, die gewillt sind, sich endlich dem Diktat der Mode zu beugen. Das bietet eine neue, elegante Männerboutique am Karlstor. Der modebewusste Twen findet dort einen Smoking, super schlank mit Riesenfliege und altväterlichem Revers. Den Hut trägt man jetzt tief in die Stirn. Zum italienischen Flanellanzug mit dezentem Kreidestreifen gehört selbstverständlich eine Weste. Die ganze Eleganz kostet 298 Mark. Das feine Popelinhemd muss einen hohen Kragen haben, um ganz up-to-date zu sein.
Percy Adlon als Mr. Abendschau.
Ja, also das wurde dann plötzlich das andere Bein, auf dem ich stand, dass mich die Abendschau als Sprecher entdeckt hat. Und das war oft haarsträubend, wenn ich noch am frühen Nachmittag eine Buchbesprechung im Funk hatte. Und dann war da irgendwas und irgendwas blieb hängen und wir kamen später raus und ich hatte aber einen Termin in Freimann Und dann musste man sich also durch die Stadt irgendwie würgen. Und ich kannte sämtliche Schleichwege und so weiter und so fort. Und habe es auch immer geschafft, dass ich dann eben doch so angekommen bin, dass man mich noch genommen hat. Aber es war einfach haarsträubend. Ich habe im Schnitt 30 Sendungen im Monat geredet, Funk und Fernsehen. Und es war halt wirklich sehr, sehr viel. Aber es kam auch vor, dass 2 Tage kein Anruf kam. Wir wohnten zu der Zeit in Ammerland wieder. Also ich bin ja da aufgewachsen, aber wir wohnten in dem Bauernhof, den ich so liebte, unterm Dach. Da hat er mir mein Firmpate Dominikus Bernwieser unterm Dach eine Wohnung für meine kleine Familie ausgebaut. Und ich hatte ein Plastikboot bei meinem Freund Colombo Max, einem alten Maler in seinem Bootshaus. Und in diesem Plastikboot saß ich dann und war verzweifelt, weil ich keine Aufträge mehr hatte. Und meine arme Frau musste zu Hause sein, weil es natürlich noch keinen Anrufbeantworter gab. Und aufpassen, dass das Telefon klingelt und die Frau Schicht anruft oder die Abendschau, dass ich wieder einen Auftrag habe.
Das war, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, total hysterisch, weil bald waren Sie nicht mehr nur Sprecher für die Beiträge anderer, sondern auch Autor. Und Sie haben dabei sehr schnell einen eigenen Stil entwickelt. Wenn man zum Beispiel heute Ihre Filme anschaut aus den Jahren damals, dann wirken die wie so kleine ethnologische Miniaturen über Bayern. Zum Beispiel der Bericht über den Wiesenpostboot von 1974. Das ist der, der am Oktoberfest die Schausteller ausfindig macht, um ihnen die Post zu bringen.
Und er zückt seinen Generalstabswohnwagen-Wiesenplan. Darin verzeichnet und durchnummeriert die mobilen Adressen der Damen und Herren Firmeninhaber.
Frau Kolb! Grüß Sie. Ja, Wacki, was ist sie denn?
Machen Sie, wenn Sie ihn nicht mehr haben.
Mei, das ist unser bester alter Briefträger. Der kennt Sie alle. Und wenn Sie im letzten Winkel stehen, dann weiß er auch, was sind. Ja. Den wenn wir einmal nicht mehr haben. Nächstes Jahr geht er in Pension. Dann wird es schlimm. Dann darf man Luft was kriegen von oben runter, glaube ich. Gell?
Ja,
vom Sprecher zum journalistischen Trüffelschwein. Wo haben Sie solche Geschichten gefunden?
Ich war halt dauernd unterwegs und es ist einfach, dass man da ist. Dass man das eine macht und dann bietet sich das andere an. Das ist so eine Kettenreaktion eigentlich. Was mir gefällt daran ist, dass ich an der Stimme höre, wenn ich also zum Beispiel vergleiche die kleine Lesung da, den Proust von vorhin und den Wiesenpostboten jetzt, der Satz, den ich da sage. Ich merke, wie ich zu mir komme. Ich merke, wie ich aus dem Fremden komme in das Eigene. Und das gefällt mir sehr gut. Und da fühle ich mich eigentlich sehr wohl in diesem Eigenen. Und das bestimmte halt dann mein ganzes Leben, dass ich das immer mehr entwickelt habe und mir immer mehr meine eigenen Vorstellungen verwirklichen konnte. Also zum Beispiel das Konzept, dass ich mich nicht dafür interessiere, was ich mir vorstelle, sondern dass ich mich nur dafür interessieren darf, was ich tatsächlich vorfinde, was tatsächlich vor mir passiert. Und dass ich nicht zu den Leuten sage, jetzt gehen Sie doch bitte mal hierhin oder dahin oder können wir jetzt vielleicht mal in die Küche gehen und da rumschauen. Nein, das sollen die selber machen. Und meine guten Opfer, die haben es auch gleich kapiert.
Gibt es ein Lieblingsopfer, an das Sie sich besonders gern erinnern?
Also das große Ereignis für mich war der Tommy Ungerer. Da neben dem Hieber am Dom war so eine kleine Galerie und da habe ich einen Galeriebericht gemacht, wie eben sehr oft. Und da war dieser Zeichner, den ich nicht kannte. Dieses Gesicht hat aufgemacht und die Augen haben geglitzert und der Mund mit diesen spitzen Zähnen hat gelacht und der hat erzählt und von New York, wie er mit seiner schönen jungen Frau da abgehauen ist aus der Plastikgesellschaft und wie die in Nova Scotia da sitzen im Wasser auf dieser Landzunge in diesem Fischerhaus und Schweine haben und Schafe und schlachten und Zäune bauen. Und dann kam der Satz, wir haben auch keine Bilder im Haus, die Fenster sind unsere Bilder. Und dieser Satz, die Fenster sind unsere Bilder, das war für mich der Film. Und ich habe gesagt, können wir kommen? Kann ich einen Film machen über Sie? Ja, gerne, sagte er, natürlich. Yvonne wird sich freuen. kommen Sie. Ja, und dann wurde das tatsächlich der Film. Wurde das das erste große Porträt, das ich gemacht habe. Und das war der Durchbruch.
Zuerst sieht man nichts im Nebel. Dann den Hund, schwarz, riesig. Dann in hohen Gummistiefeln ihn, Tommy Ungerer. Er schleppt einen grünen Balken, Strandgut, zum Haus. Nach 15 Jahren Großstadthölle New York, das raue Klima der kanadischen Atlantikküste.
Ich bin hier, weil es mir so einfach gefällt. Das ist kein Natursnobismus oder irgend so eine Seuche. Nein, es ist einfach ein Changement de sujet, a change of subject.
Yvonne Ungerer kommt aus dem Haus. Sie ist Mitte 20, Amerikanerin. Er Anfang 40, dem Pass nach Franzose, Elsässer. Sie flohen gemeinsam aus New York vor der Ausweglosigkeit der Diskussionen um Drogen, Proteste, In- und Out-Sein, Black und White Power.
Auffällig ist, dass all die längeren Dokumentarfilme, die jetzt für den BR folgen, von Musik handeln, von Literatur handeln, von Kunst handeln. Tommy Ungerer ist der erste, darauf folgt Franziska zu Reventlow, die Femme Fatale der Schwabinger Bohem, dann der Tänzer Heinz Bosel, dann eine ganz spezielle Münchner Pflanze, die Karikaturistin Franziska Bielek, die Schöpferin vom legendären Herrn Hirnbeiß in der Münchner AZ. Die haben sie zu Hause aufgesucht.
Doch eine Katastrophe. Moment, Frau Schuster, gehen Sie mal weg.
Eigentlich ist sie ja sehr ordnungsliebend, aber wenn die Reinigung der Oberlichter fällig ist, dann dirigiert Franziska Bielek sich selbst und ihre Mitstreiter in ein bühnenreifes Chaos hinein.
Das war mal sehr.
Macht nichts.
Das macht nichts. Jetzt muss ich Ihnen irgendeinen Drum abnehmen. Sie haben es ja schon herunter. Ja, ja schon herunter.
Die Mitwirkenden sind Herr Gabrecht, genannt Puma, vom Blumenladen gegenüber, und die langjährige Zugeherin Frau Schuster.
Die da beim Herrn Gabrecht seine Hand.
Ja, jetzt hab ich's.
Das sind wieder auf dem Kopf vor euch.
Moment.
Das Blumenfahrzeug geht.
Fast möchte man ihr unterstellen, dass sie die ganze häusliche Szene nur herausfordert, um für die Selbstporträts neuen mimischen Stoff zu sammeln.
Sind Sie an der richtigen Stelle, Frau Schuster? Moment, ja. Halten Sie sich fest. So, jetzt.
Also, ich kann das immer wieder hören. Die Bielek ist einfach unglaublich, umwerfend. Und gleichzeitig ist die Frau auch ganz uneitel. Es ist einfach fabelhaft. Und sie kreiert aus allem etwas Eigenes. Das sind immer eigentlich Zeichnungen. Naja, und das sind halt Glücksfälle, wenn einem sowas über den Weg läuft. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der Zeit, wo ich die kleinen Abendschausachen gemacht habe, viel mehr über normale Leute gemacht habe, als dann später, wo es doch sehr, sehr stark um Künstler und besondere Dinge ging. Da muss ich heute sagen, ich hätte mich mehr um das Normale kümmern sollen. Ich habe ja so eine Theorie gehabt, weil oft haben die gesagt, wie findest du das alles? Ich habe gesagt, ich könnte in jedes Haus gehen. Man kann in jedes Haus gehen, ganz wurscht welches. Und wenn man aufmerksam genug hinschaut und zuhört, dann kommt da eine Geschichte dabei raus. Das kann gar nicht anders gehen, weil die Menschen haben einfach Geschichten. Und da nun sozusagen den Stars, die sowieso bekannt sind, hinterherzulaufen, das ist eigentlich falsch. Wenn ich nochmal einen Schwung neue Sachen machen würde, würde ich mich immer nur um normale Leute kümmern.
Das haben Sie ja dann eigentlich im Kino gemacht, in den Kinofilmen. Diese Filme spielen immer eigentlich an gewöhnlichen Orten, bevölkert von gewöhnlich außergewöhnlichen Menschen.
Außer eben, sagen wir mal, die Schaukel von Annette Kolb. Das ist ein ziemlich konfuses Buch, ja. Das habe ich als Steinbruch genommen, wie ich das nenne, und habe es auseinandergenommen und habe halt eine Geschichte draus gemacht. Aber nach der Schaukel 1983, 84, habe ich gesagt, ich muss Heutiges machen. Nur eben mit Drehbüchern, mit Erfundenem im Gegensatz zu dem Gefundenen. Und das hat eben dann mit der Figur der Segebrecht, die für mich ja keine eigentliche Schauspielerin ist, obwohl sie es kann, sondern sie ist ein Original, wie wenn ich eine richtige Frau mit ihren Fantasien und mit ihren Vorstellungen und mit ihrer Innenwelt und ihren Träumen vor allem finde und die mich reinlässt.
Nächster Halt, Odeonsplatz. Und zurückbleiben, bitte. Nächster Halt, Universität.
Zuckerbaby, 1984.
Nächster Halt, Nordfriedhof.
Eine Liebesgeschichte, die sich in der Münchner U-Bahn entfaltet.
Nächster Halt, Alte Heide.
Marianne Segebrecht in ihrer ersten Hauptrolle, eine einsame Angestellte in einem Bestattungsunternehmen. Und sie verliebt sich in eine Stimme und tut alles dafür, den Mann dahinter zu erobern. Die Stimme gehört einem U-Bahn-Fahrer, ein bubihafter Strizi, gespielt vom jungen Eisi Gulb.
Herr Huber?
Woher wissen Sie denn, wie ich heiße?
Hab's halt rausgebracht.
Ja, und warum?
Jetzt trinken wir miteinander eine Tasse Kaffee.
Nein, ich muss jetzt heimgehen zum Essen.
Ihre Frau ist doch gar nicht da.
Woher wissen Sie das jetzt?
Mei, hab's halt rausgebracht.
Und zurückbleiben, bitte.
Jeder Regisseur kriegt ja von mir immer am Anfang einen Pinsel, einen Malerpinsel. Das heißt, das blinde Vertrauen. Ich gebe mich in deine Hand und ich vertraue dir blind. Und du machst jetzt deinen Film. Ich darf zwar was einbringen, klar, ich darf sagen, ich hätte die Idee oder das und das, aber er oder sie gestaltet das. Und er ist so fantastisch, er weiß ganz genau, was er tut. Er holt alles raus, er hat eine unglaubliche Begabung für Timing. Das finde ich sehr wichtig, dass man das kann.
Ich konnte mir sehr vieles vorstellen bei ihr. Aber interessanterweise sind die drei Filme, wir haben ja gesagt, das sind drei Schwestern.
Zuckerbaby, Out of Rosenheim und Rosalie Go Shopping.
Ja. Und ich habe dann noch einen Film geschrieben und sie wollte aber nicht mehr. Sie hat dann irgendwann gesagt, ach, du willst ja nur dein Botero. Und das war irgendwie sehr, sehr traurig, weil das hieß Die Bayerischen Zwillinge und spielte da am Starnberger See. Und das hätte ich gerne noch gemacht. Aber es hat sich dann im Laufe der Zeit gezeigt, dass diese drei Schwestern eigentlich eine abgeschlossene Sache sind und dass das Ganze in Ordnung so ist. Und dann habe ich das halt so hingenommen.
Sie haben auffallend oft um Frauen inszeniert, jetzt nicht nur bei der Sägebrecht, auch zum Beispiel Celeste, diese ehemalige Haushälterin von Proust, die alles tut in den letzten Monaten dieses Genies, der so dahin siecht. Dann auch Sophie Scholl, Fünf letzte Tage. Sind Frauen spannender?
Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich bin ja mit einer Frau aufgewachsen. Meine Mutter war in dem Häusel in Wimpersing über Ammerland. Mein Vater war auf der anderen Seite des Sees in seinem Haus. Und ich habe nur an diese Frau geglaubt. Mehr brauchte ich nicht. Ich brauchte keinen Vater. Also bis heute muss ich sagen, ich habe keinen Vater gebraucht. Aber da war noch was anderes. Da waren die Nachbarn, die Familie Bernwieser. Und die hatten 6 Mädel und einen Buben. Und diese 6 Mädel waren zwischen, also wie ich mich daran erinnere, die Angela war 4 Jahre älter. Die hatte eine schlimme Hasenscharte, Wolfsrachen. Die meisten Leute konnten sie nicht verstehen. Meine Mutter sagte, verstehst du dich denn? Graust du dich nicht vor ihr? Sag ich, ich verstehe jedes Wort und warum soll ich mich vor der grausen? Und das wurde meine Freundin. Mit der habe ich Kühe gehütet und mit der habe ich Mensch, ärgere dich nicht gespielt und die hat mir Kanons beigebracht, wachet auf, es krähte der Hahn und diese ganzen Sachen. Und dann gab es der Reihe nach eben die Schwestern von ihr. Und jede einzelne war für mich was Besonderes und war wichtig. Und dann eben die Frau Bernwieser, die ich auch Mutter nannte. Wenn die Brot gebacken hat, da durfte ich mein Brot auch machen und backen. Und das waren alles für mich die Autoritäten, an die ich glaubte und die mehr verstanden als die Männer. Das war für mich ganz klar, dass diese Frauen mehr wussten als die Männer. dass sie einen besseren Einblick hatten. Das ist für mich irgendwie heute noch so.
Also ich glaube, das verbindet meinen Bruder und mich. Wir sind nur auf Frauen fokussiert oder ausgerichtet. Das hat einen schlüpfrigen Unterton, den soll es eigentlich überhaupt nicht haben. Aber ich finde halt Frauen interessanter als Männer. Und das ist bei ihm wohl erst recht so, ja.
Sie sind 1935 geboren, eigentlich ein klassisches Kriegskind, weil ihre prägendsten Jahre noch im Krieg waren. Hat das Einfluss auf Sie gehabt?
Ich sage immer, es war dunkel. Das Ganze hatte für mich als Kind eine merkwürdige Dunkelheit. Und diese Münzinger Volksschule mit dem Lehrer Kübeck, der uns da im Hof hat antreten lassen und mit dem Hitlergruß die Hand raus, ich habe das so genau gespürt, dass das falsch ist, dass das nicht gut ist. Und dieses Absingen von Sachen, die Fahne hoch und dann hatten wir so einen Nazi-Bürgermeister und so weiter. Und natürlich das Prägendste war, dass ich dann mitbekommen habe, dass der Gemeindediener mit dem Radl rauffuhr zum Nachbarn vom Bernwieser, zum Sterz, und der Sterzin zum dritten Mal eine Nachricht brachte, dass wieder ein Sohn gefallen war und die Frau dann, man hörte die schreien da oben. Und dann kamen eben die Amerikaner. Und es war, ja, als ob plötzlich der erste Frühlingstag ist in diesem Land. Es war unglaublich. Ich kann das heute gar nicht mehr so recht begreifen, warum man das als Kind so stark empfunden hat, dass das was anderes war. Und dass diese amerikanischen Hits, dass das eine Öffnung war.
Ich war sehr überrascht, als Ihr Bruder, der ja weit nach dem Krieg geboren wurde, der ist 15 Jahre jünger als Sie, wurde 1950 geboren, Sie so beschrieben hat als Kind.
Wissen Sie, was ganz komisch ist? Wann ich immer an meinen Bruder denken muss, wenn ich heute Fotos von Anne Frank sehe. Weil mein Bruder rabenschwarze, ungeheuer dichte und füllige Haare hatte, was man, wenn man heute Fotos von ihm sieht, sich vielleicht nicht mehr ganz so gut vorstellen kann. Und dazu diese großen Augen, starke Augenbrauen. Er hat als Kind, als junger Mensch ausgeschaut wie Anne Frank.
Anne Frank ist halt ein gewaltiges Reizwort für mich, weil ich diesen Film gemacht habe. Weil die Saskia war da eben gerade 21, ist genauso alt wie die Sophie, wie sie gestorben ist, umgebracht worden ist. Und das war ein großes Erlebnis für mich, diesen Film zu machen. Also einfach ein inneres Erlebnis, das nachzuvollziehen. Und ich bin eben so vorgegangen, wie mir das am logischsten vorkam, dass dieses Wittelsbacher Palais damals, wo die Leute, die man entdeckt hatte, dass sie irgendwas angestellt haben, dass das natürlich von normalen bayerischen Beamten abgewickelt werden musste. Und so habe ich das dann in dem Film gemacht. Und es wurde sehr oft angegriffen und wurde gesagt, ja, aber sie können doch nicht einfach da so biedere Wachleute rumlaufen lassen. Natürlich konnte ich. Und die Schwester von der Sophie, die Inge Eicherscholl, hat dann gesagt, ich war ja selber drin, es war wie in einem Postamt. Und um Gottes Willen nicht die Typen mit blutigen Händen rumlaufen lassen. So waren die nicht.
Sonntag, 21. Februar 1943, 8 Uhr.
Sophie Scholl, 5 letzte Tage von 1982, ein Film über die letzten Tage von Sophie Scholl, der Widerstandskämpferin in Untersuchungshaft bei der Gestapo, basierend auf den Tagebucheinträgen ihrer Zellengenossin Else Gebel.
Heute Nacht ist noch einer eingeliefert worden.
Wer?
Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich einer von euch.
Die Eltern erfahren haben, dass wir hier sind?
Wie ihr abgeführt worden seid in der Uni, haben euch da Freunde gesehen?
Wir haben an allen vorbeigeschaut, um sie nicht zu belasten, aber ich glaube schon.
Dann wissen es die Eltern auch.
Was zeichnet die Filme von Percy Adlon aus? Erstmal, keiner gleicht dem anderen. Dann ist es Konzentration. Konzentration auf wenige Menschen und Schauplätze. Ein gewisser anarchischer Geist durchweht sie. Und viel kreatives Gespür, insbesondere wenn es darum geht, historische Figuren und Situationen wieder zum Leben zu erwecken. Auch seine eigene Geschichte hat Percy Adlon filmisch umgesetzt. Und die geht noch eine Generation weiter zurück. Sie haben 1996 einen Dokumentarfilm mit Spielszenen, so denke ich, könnte man diese Mischung beschreiben, über das berühmte Hotel Adlon in Berlin gedreht. Und dieser Name ist kein Zufall.
Ja, als Junge war das ja alles noch bekannt. Also wie ich 10 war, 1945, wie ich in die Uni kam, 1954, da war das Adlon noch im Bewusstsein der Menschen. Also es ging so weit, ich heiße ja Parsifal, ja, dadurch, dass mein Vater eben Wagner-Sänger war und die große Liebe stattfand in Verbindung mit diesen Opern, heiße ich also Parsifal. Parsifal Adlon. Und so habe ich mich eingeschrieben in der Uni. Und eine Kollegin hat daneben geschrieben, Lohengrin Kempinski. Und das fanden die natürlich alle ganz lustig, wie das dann rumgereicht wurde, dieses Formular, wo man sich eintrug. Aber wenn ich mir das heute so überlege, 20 Jahre später, 30 Jahre später, wie ich dann anfing, Filme zu machen, da hätte das gar niemand mehr gewusst, das mit dem Adlon, und dass das so eine Riesensache war, ja. Aber das Lustige ist, dass sie auch noch Kempinski gewählt hatte, die ja heute das Adlon managen, so wie es 4 Jahreszeiten eben auch, das ist halt eine Kette. Naja, jedenfalls zu der Zeit, als der Herr Walter Spiel, der im Vorstand von Kempinski war, zu mir gekommen ist, gesagt hat, wir bauen das Adlon wieder auf, das war nach dem Fall der Mauer, ja. Natürlich konnte ich das Adlon nicht wieder aufbauen. Im Gegenteil, ich habe zu ihm gesagt, Entschuldigung, ich habe mir jetzt selbst so einen guten Namen gemacht als Filmemacher. Jetzt werde ich plötzlich, wenn es Adlon wieder gibt, werde ich plötzlich Herr Hilton oder was? Und ich wollte es also überhaupt nicht. Und dann kam eben meine Redakteurin und Freundin Benigna von Kaiserling, die ja inzwischen x Dokumentarfilme und viele von den Spielfilmen betreut hatte und sagte, du musst diesen Film machen. Und dann passierte es, dass ich, jetzt machen wir das mal, habe in der Berliner Morgenpost eine Anzeige aufgegeben, dass ich alte Angestellte suche, ob es solche noch gibt, aus dem alten Adlon. Und die kamen an. Es war unglaublich. Einen Tag hatte ich 15 Pagen da stehen, die alle noch im Adlon gearbeitet hatten. Und von dem Moment an machte mir das Spaß. Und dann habe ich den ganzen Film basiert auf diese alten Angestellten. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr schöne Originalaufnahmen mit meiner Mutter noch, die über ihren Großvater spricht, also den Gründer des Hotels, Lorenz Adlon.
Lorenz Adlon, mein Großvater, war wirklich, was man ein Genie nennt. Er war eine ehrfurchtgebietende Persönlichkeit. Er war 1,86 groß und hielt sich Kerzen. Gerade im Alter hat er dann so einen Lockenkopf, so einen weißen Lockenkopf gehabt. Sah fabelhaft aus. Aber er war ein sehr gütiger Mensch und hat so einen netten Mainzer Dialekt noch gesprochen, also so Anklänge. Und dann hatte er das Talent, dass er ein unglaubliches Gedächtnis hatte. Und dass er nach Jahren wusste, der und der Gast liebt das und das und möchte das Zimmer wieder haben. Und das ist ungeheuer wichtig in der Hotellerie.
Susanne Adlon-Meyerhöfer über ihren Großvater, der das berühmte Hotel Adlon 1907 eröffnet hatte. 1945 geht dann dessen Enkel Louis Adlon als Korrespondent ins zerstörte Berlin, um dort über NS-Größen zu berichten. Er begibt sich in sein Elternhaus, das Hotel, das er ausgebrannt vorfindet. Und aus dem Schock heraus rekonstruiert er seine persönliche Geschichte des Hauses. Und natürlich die der berühmten Gäste wie Thomas Mann, Enrico Caruso oder Pola Negri gleich mit. Und jetzt wird's kompliziert. Percy Adlon nämlich wiederum nimmt seine eigene Geschichte auf, aber aus der Sicht dieses Onkel Louis, der sich, wie sie, in Hollywood niedergelassen hatte. Und da schließt sich vielleicht der Kreis?
Ja, da schließt sich irgendwie der Kreis, weil mein Onkel Louis, der 1946 plötzlich an die Tür unseres Hauses in Wimpersing klopfte und als Presseoffizier angezogen war, das war für mich der Amerikaner. Plötzlich hatte ich einen echten Ami als Onkel. Und der brachte etwas zu mir, das ich heute genauso noch in Los Angeles erlebe, wie ich es damals als Bub geschnuppert hatte. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber es war so. Und er trank auch und war so eine Art Playboy und was weiß ich was. Aber ich habe ihn in meinem Film, ich will nicht sagen verherrlicht, aber ich habe eben einen Mann draus gemacht, der vertrieben wurde durch die Scheidung seiner Eltern aus seinem Elternhaus und in Amerika in ein Hotel gesteckt wurde, wo er lernen musste und dann berühmte Leute kennengelernt. Er war zauberhaft, er war überall immer willkommen. Und der hatte eine tragische Geschichte, glaube ich. Der starb an gebrochenem Herzen ein Jahr später. Der war noch keine 40, wie er starb. Und die Geschichte dieses gebrochenen Herzens, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das in Verbindung dann mit diesen alten Angestellten, das wurde dann mein Film. Und unser Sohn Felix hat ihn gespielt, sodass da also noch ein Adlon drin vorkommt, der eben seinen Onkel Louis spielt.
Please sing something for me.
Wait, how does that song go?
Odessa, please sing something for me.
Und die Geschichte hat sich inzwischen noch weiter gedreht, denn inzwischen singt Opa Percy Adlon mit seinen Enkeln in der heimischen Küche in Los Angeles. Tja, da erübrigt sich die Frage, wie es Ihnen denn jetzt out of Bavaria die letzten Jahrzehnte ergangen ist.
Ja, aber wir hatten halt diese wunderschöne Familie. Felix war verheiratet mit einer Schauspielerin, die hieß Pamela Siegel. Und die hat ihm drei zauberhafte, tolle, begabte Mädchen geboren. Die sind jetzt 18, 15 und 12. Gideon ist die Älteste, dann kommt Odessa und dann kommt Rocky. Die lieben wir sehr, aber die haben sich, also Felix und Pamela haben sich leider scheiden lassen und Felix ist jetzt in Wien mit einer neuen Frau, einer Sängerin und hat einen kleinen Sohn. Und wir sind eben hier und vorher war es ein großes Familienleben. Wir haben wirklich jedes Wochenende hier gekocht und gefeiert und Spaß gehabt, 13 Jahre lang. Und das ist eben nicht mehr. Die Mädels kommen uns natürlich besuchen, weil wir uns sehr lieben, aber es ist halt alles ein bisschen anders geworden. Aber so ist halt das Leben, dass es nicht nur Happy Hours gibt.
Wo wohnen Sie denn da eigentlich genau? Wie sieht es da aus?
Wir wohnen oberhalb von Santa Monica. Das ist so ein Zwickelrhein in die Santa Monica Mountains, gehört aber zur Stadt Los Angeles. Das nennt sich Pacific Palisades. Und wir sind in den Bergen über Santa Monica, schauen darunter auf die Stadt und schauen aufs Meer. Und wir sehen in der Nacht die Kette der Flugzeuge, die auf LAX, also unserem internationalen Airport, zufliegt mit ihren Abständen, die sie halten. Und wenn sie dann runtergehen und man sieht sie noch zwischen den Häusern so durchglitzern. Und das ist alles sehr schön. Und dann schaut man in den Weltraum und sagt sich, was ist das eigentlich? Und wir haben ein kleines Plateau, wo das Haus draufsteht. Und da gibt es auch einen Pool. Und dann gibt es den sogenannten Gazebo. Das ist so eine überwachsene Pergola, wo ein großer Tisch drunter steht. Und dann gibt es einen steil abfallenden Garten. Das ist unser vertikaler Park. Und da sind so Ziegenpfade drin, in denen man rumgehen kann. Da gibt es also alle möglichen tollen südlichen Pflanzen. Und es fühlt sich so ein bisschen an und riecht auch so wie die italienische Macchia, wenn man so auf Elba wandert. Das ist auch das, was uns, glaube ich, so gefallen hat an Los Angeles. Es liegt ja auf der Höhe von Florenz und wir sind, wie ja unendlich viele Münchner, Italienliebhaber, wenn man mal über dem Brenner ist und die ersten Olivenbäume kommen, ist man ja schon wieder viel besser drauf, ja.
Was vermissen Sie Irdisches aus Bayern? am meisten? Ja.
Die Isa Auen, die gefüllte Kalbsbrust. Die gefüllte Kalbsbrust ist die Nummer eins. Wegen der sitze ich 12 Stunden im Flugzeug.
Leberkäse und Laugenbrezen, weißwurstige saure Zipfel, was ist das, wir wollen zu eat tonight? Kesselfleisch, Forelle, Kutteln, Sauerkraut und Fingernudeln.
Try a new dessert, it's called the Garden of Delight. Brenda, Brenda.
Haben Sie ein Traumprojekt, was Sie noch verwirklichen wollen? Mit 80?
Ich schreibe fast jeden Tag und das heißt einfach Hefte und da gibt es schon 450 Seiten und das ist quasi ein doppeltes Tagebuch oder so ähnlich und das schreibe ich in der Gegenwart, weil die Erinnerung ist gegenwärtig für mich. Während das Heutige läuft parallel dazu, das schreibe ich in der Vergangenheit. Also das, was viele als Gegenwart bezeichnen, ist für mich viel vergangener als das Vergangene. Wie die Amerikaner nach Ammerland gekommen sind, das ist für mich jetzt, weil ich das so abrufen kann, jedes Bild, dass es jetzt ist. Und die Verbindung dieser beiden Dinge, die macht mir große Freude zu schreiben. Es ist also eine richtige große Autorenarbeit, die aber nicht geschrieben ist, um veröffentlicht zu werden, jedenfalls nicht, solange ich lebe. Und das ist auch sehr schön, weil ich mein Leben lang immer nur Dinge gemacht habe, die veröffentlicht werden. Eins nach dem anderen. Hunderte. Und die mussten getimed sein und die mussten stimmen und mussten balanciert sein. Und bei dem, was ich da jetzt schreibe, das ist freies Fliegen sozusagen.
Out of Bavaria. Der Filmemacher Percy Adlon. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Joanna Ortmann. Ton und Technik Susanne Herzig, Redaktion Ulrich Klenner.
Wir danken Ihnen sehr für dieses wunderbare Gespräch.
Danke und danke bis dann. Ja?
Bis bald. Ciao. Alles Gute. Ja. Ciao.
Ciao, danke. Ciao.
Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.